Ja, ich hatte schon gesagt, wir hatten diese Tagung gemacht. Und eins, was man auf so einer Tagung auch immer ganz viel machen muss, ist reden. Und deswegen ist meine Stimme auch schon ein bisschen weg. 2 Nächte hier auf dem Boden schlafen, dann ist man auch nicht mehr so ganz fit. Aber ich hoffe, dass wir heute zusammen auch noch eine gute Zeit haben. Wenn man Menschen fragt, welche Berufsgruppen außer Leuten hier vorne vielleicht noch viel reden, was würden sie dann sagen? Habt ihr Ideen? Welche Berufsgruppen reden viel? Lehrer. Lehrer, ja. Was noch? Eltern müssen reden. Ja. Politiker, genau. Gibt es hier Politiker? Oder besser nicht fragen. Vor allen Dingen in Zeiten der Wahl reden ja Politiker immer ganz viel. Was ja auch zu ihrem Job dazugehört. Aber manchmal, oder so leider sind oft, oder manche Politiker auch dafür bekannt, dass sie viele Sachen vor allen Dingen vor Wahlen versprechen, was sie dann im Anschluss gar nicht halten oder vielleicht auch nicht halten können. Das liegt ja auch nicht immer in ihrer Hand. Worte und Taten stimmen nicht unbedingt überein. Vielen Dank. Und diesem Vorwurf, viel zu reden, aber wenig zu tun oder anders zu leben, als man redet, müssen sich natürlich auch die Kirchen stellen. Gerade in der letzten Zeit oder in den letzten Jahren ist das nochmal verstärkt gekommen, dass Kirchen auch in die Schlagzeilen geraten sind, weil ihre Leiter oder Pastoren, Geistliche eben nicht so gelebt haben, wie sie geredet haben. Und deswegen sinkt das Vertrauen der Menschen in die Geistlichen oder in die Pastoren auch immer Jahr für Jahr. Da waren zum Beispiel die Missbrauchsfälle in der evangelischen und in der katholischen Kirche, die auch große Wellen geschlagen haben, die auch zu richtigen Austrittswellen aus der Kirche geführt haben. Dann mussten auch zahlreiche Geistliche wegen Fehlverhalten zurücktreten. Da erinnere ich mich an die Frau Käßmann, die ja betrunken Auto gefahren war und dann auch konsequent ihre Ämter zurückgegeben hat, weil sie gesagt hat, ich kann kein Vorbild mehr sein. Oder jetzt kürzlich der Trebatz von Elst, der Kirchengelder in Millionenhöhe verschleudert hat, für sein Haus oder seinen Landsitz da ausgegeben hat. Und unser einer fragt sich dann natürlich auch, wie kann das sein? Wie kann er das eine predigen und das andere leben? Wenn man so lebt, dann wird man doch unglaubwürdig. Da kann man doch nicht sich nach vorne hinstellen und noch den Leuten was erzählen. Und das macht für mich immer noch wieder so deutlich, wie Worte und Taten wirklich zusammengehören. Dass sie übereinstimmen müssen. Ich habe hier gesehen, ihr habt eine Gebärdendolmetscher. Und ich finde, da ist es noch krasser sichtbar. Wenn sie sich anders, also wenn die falsch handeln, dann kommt ein ganz anderer Text an. Ja? Deswegen, wenn Worte und Taten, also wenn Taten dann nicht mit den Worten zusammenpassen, kommt kompletter Murks an vielleicht. Und ich habe auch gemerkt, also ich bin verheiratet, habe 2 Kinder, die sind so 2 und 4. Und bei der Kindererziehung ist das oft das Gleiche. Wenn du den Kindern sagst, die sollen nicht aus der Flasche trinken, aber man selber trinkt aus der Flasche, dann kommt ganz schnell, Papa, du hast uns gesagt, wir dürfen nicht, warum darfst du? Du machst das ja selber nicht, was du sagst. Und genauso auch, wenn man den Kindern mit irgendwas droht und sagt, hier, wenn du das noch einmal machst, dann. Aber wenn man nicht bereit ist, das wirklich umzusetzen oder es vielleicht sogar nicht umsetzen kann, dann merken die Kinder das ganz schnell, dass du zwar mit was Sachen drohst, aber die gar nicht durchziehen kannst und dementsprechend nehmen sie dich nicht ernst. Umso wichtiger ist es einfach, dass das, was man sagt, mit dem, was man dann auch tut, übereinstimmt. Und das ist wichtig für die Erziehung, für Gebärdensprache, aber natürlich auch für die Verkündigung des Evangeliums. Unser Leben soll mit Wort und Tat quasi das Evangelium verkünden. Und nur wenn wir anderen Menschen auch dementsprechend begegnen, nehmen die uns ernst und nehmen die dann auch das Evangelium ernst. Und viele Menschen denken so, wie Goethe es auch in einem von seinen Werken geschrieben hat, ne? Der Worte sind genug gewechselt, lasst mich nun endlich Taten sehen. So, es gibt so viele Menschen, die labern einfach nur, ne? Die erzählen und was sie alles machen werden und wie toll die sind und was, aber die kriegen die ganzen PS, die sie da erzählen, überhaupt nicht auf die Straße. Da kommt überhaupt nichts bei rum. Und Kommunikationswissenschaft hat nachgewiesen, dass von einer Botschaft nur 20% durch Worte vermittelt wird und 80% der Botschaft durch nonverbale Signale wie der Sprachklang, die Körpersprache, die Einstellung oder auch die Persönlichkeit des Botschafters vermittelt werden. 80%. Das heißt, bevor ich überhaupt mir überlege, stimmt das, was er da sagt, wirklich überhaupt, wie geht der mit anderen Menschen um? Und wenn er dann sagt, ja, ihr sollt zu anderen Menschen nett sein, und ich weiß, der hat schon den da vorne angemotzt und den hat er schon so links liegen gelassen, dann weiß ich, okay, lass den mal erzählen. Deswegen sollte der reine Text der Botschaft hinter der Person und dem Leben des Botschafters stehen. Das sollte das unterstützen und nicht wieder durchstreichen. Kleines Beispiel, wenn du deinen Freunden sagst, ich finde euch toll, dann ist das schön. Aber wenn du zum Beispiel eine spontane Party für sie organisierst und sie alle einlädst und sie sich richtig freuen und feiern können, dann ist das was ganz anderes. So etwas brennt sich im Gedächtnis ein, sowas bleibt haften. Diese Botschaft kommt auf jeden Fall an. Und Jesus wusste das. Und sein Dienst war gezeichnet von dieser Ausgewogenheit von Reden und Handeln. Er beschränkte sich nicht darauf, große Predigten zu halten und zu Menschen zu sprechen. Nein, er lebte vor, was er sagte. Er ging zu den einzelnen Menschen hin und handelte auch ganz viel. Und er sprach davon, dass Gott Menschen liebt. Und er ging auf Menschen zu und er liebte sie. Und er schaute nicht auf die Person, ob sie reich war, ob sie arm war. Und er lebte auch vor, wie man mit Ausgestoßenen in der Gesellschaft klarkommen konnte. Er redete mit den Zöllnern, er redete mit den Huren, mit den Ausgestoßenen in der Gesellschaft. Und das alles ohne seine Aufrichtigkeit, seine Moral irgendwie über den Haufen zu werfen. Er blieb trotzdem bei seiner Linie. Und Menschen erlebten seine Zuneigung, sein Interesse für sie und für ihre Probleme. Er nahm ihre Situation ernst und er begegnete ihren Nöten. Sein ganzes Handeln war Predigt. Er beschränkte das nicht darauf, aufs Reden. Und die Apostelgeschichte, die beginnt mit einem Rückblick auf das, was Jesus getan hat, als er auf der Erde war. Und dort steht in den ersten Versen, Apostelgeschichte 1, Verse 1 und 2, lieber Theophilus, in meinem ersten Bericht habe ich von allem geschrieben, was Jesus getan und gelehrt hat. Und zwar von Anfang an bis zu seiner Rückkehr zu Gott. Also hier in den ersten Versen merken wir schon diesen Doppelschlag, was er getan hat und was er gelehrt hat. Und dieser zweifache Dienst aus Reden und Handeln bilden auch immer so die Denkvoraussetzung für die Apostelgeschichte und den Dienst der Jünger. Und ganz am Anfang wollen wir jetzt einen Text aus der Apostelgeschichte 3 untersuchen. Und da lese ich die Verse 1 bis 12 und ihr könnt das gerne in euren Bibeln oder hier von vorne mitlesen. Petrus und Johannes gingen aber miteinander in den Tempel hinauf um die 9. Stunde, da man zu beten pflegte. Und es wurde ein Mann herbeigebracht, der lahm war von Mutterleib an, den man täglich an die Pforte des Tempels setzte, die man die Schöne nennt, damit er ein Almosen erbitten konnte von denen, die in den Tempel hineingingen. Als dieser Petrus und Johannes sah, die in den Tempel hineingehen wollten, bat er sie um ein Almosen. Da blickte ihn Petrus zusammen mit Johannes an und sprach, sieh uns an. Er aber achtete auf sie in der Erwartung, etwas von ihnen zu empfangen. Da sprach Petrus, Silber und Gold habe ich nicht, aber was ich habe, das gebe ich dir. Im Namen Jesu Christi, des Nazareners, steh auf und geh umher. Und er ergriff ihn bei der rechten Hand und richtete ihn auf. Da wurden sogleich seine Füße und seine Knöchel fest und er sprang auf und konnte stehen, lief umher und trat mit ihnen in den Tempel, ging umher und sprach und lobte Gott. Und alles Volk sah, wie er umherging und Gott lobte. Und sie erkannten auch, dass er derjenige war, der um das Almosen willen an der schönen Pforte des Tempels gesessen hatte. Und sie wurden mit Verwunderung und Erstaunen erfüllt über das, was mit ihm geschehen war. Da sich aber der geheilte Lahme zu Petrus und Johannes hielt, lief alles Volk vor Erstaunen bei ihnen zusammen in der sogenannten Halle Salomos. Als Petrus das sah, wandte er sich an das Volk und im Folgenden fängt er dann auch an zu predigen. Was muss man tun, um in seinem Umfeld einen wirksamen Dienst zu tun, einen wirksamen Dienst zu leisten? Petrus und Johannes, die gehen wie jeden Tag in den Tempel, um zu beten. Um die 9. Stunde, das war ungefähr so 3 Uhr nachmittags, da wurde im Tempel geopfert und die frommen Juden gingen halt in den Tempel, um dort zu beten, an dieser offiziellen Gebetszeit teilzunehmen. Und an einem Tor von diesem Tempel sitzt wie jeden Tag dieser gelähmte Mann. Von Geburt an behindert, er hatte gar keine andere Chance, als sich durch Betteln seinen Lebensunterhalt zu verdienen. Aber er hat einen super Platz. Er sitzt an der schönen Pforte. Und das ist ein Tor zum Tempel, der ja strategisch sehr günstig ist. Denn jeder, der in den Tempel wollte, musste an diesem Mann vorbei, an diesem Ort vorbei. Und für Juden war es ja auch eigentlich ja, eine Pflicht, Notleidende zu unterstützen. Aber er saß nicht nur an irgendeinem Tor, sondern er saß an einem besonderen Tor, an der schönen Pforte. Und der jüdische Geschichtsschreiber Josephus, der berichtet von einem 23 Meter hohen Tor aus korinthischem Erz, das ja, die anderen, die versilberten und vergoldeten Tore, an Wert am Weiten übertraf. Es war also ein ganz historischer Ort, wo viele Touristen durchkamen. Ja, also man kann es vielleicht vergleichen mit der Frauenkirche in Dresden oder dem Kölner Dom. Da, wo alle Leute hingehen, das alle Leute angucken wollen, wo alle Leute dann auch durchgehen. Und wer an so einem Ort betteln darf, ja, der hat schon was erreicht. Der ist in der Hierarchie der Bettler schon ziemlich weit aufgestiegen, um so einen lukrativen Platz auch zu bekommen. Seit über 40 Jahren ist dieser Mann jetzt schon gelähmt und er bettelt Tag für Tag an diesem Eingang des Tempels. Und man kann davon ausgehen, dass Petrus und Johannes ihn kennen. Ja, die anderen Menschen sagten ja auch, ah, das ist nicht der, der immer an diesem einen Platz saß. Zumindest vom Sehen kennen die ihn auf jeden Fall. Aber dass man auf dem Weg zum Tempel angebettelt wurde, war damals wahrscheinlich komplett normal. Also es war jetzt nicht eine besondere Situation. Es war Standard. In unseren Großstädten ist es heutzutage ja auch mittlerweile so, dass an jeder zweiten Ecke jemand sitzt und um Geld fragt oder um Essen. Und sich Bettler vom Hals zu halten, das war für Petrus und Johannes Routine. Aber an diesem Tag ist es irgendwie anders als sonst. Sie gehen nicht wie jeden Tag einfach an diesem Bettler vielleicht vorbei. Nein, dieses Mal bleiben sie stehen und sie schauen den Bettler an. Sie blicken ihn bewusst an. Man kann dieses Wort, was hier benutzt wird, auch als wie die Hoffnung für alle das übersetzt. Sie richteten den Blick auf ihn. Also ganz bewusst, sie gehen nicht einfach weiter, sondern sie bleiben stehen und sie richten den Blick auf ihn. Das ist eine bewusste Handlung. Sie sehen nicht mehr über ihn hinweg. Sie blenden ihn vielleicht auch nicht so aus, wie wir das oft machen mit Sachen, die uns halt so nicht so gefallen. Da gehen wir einfach weiter und das fällt uns nicht weiter auf. Nein, sie nehmen ihn bewusst wahr und setzen sich auch mit ihm und mit seiner Situation auseinander. Und sie öffneten ihre Augen für diesen Mann und für seine ja, Notsituation. Ich denke, wir halten uns auch oft die Not anderer Menschen so vom Leib, indem wir die Sachen einfach übersehen, nicht so beachten, einfach weitermachen, einfach nicht bewusst hinschauen. Man hört von so vielen Menschen, die irgendwie entlassen werden, die krank sind oder irgendwas leiden, die vielleicht persönliche Schicksalsschläge erlitten haben. Auch Leute, die durch Prüfungen fallen und so weiter. Und es sind so viele Sachen, dass man sagt, man kann nicht mehr für alle Menschen Mitleid aufbringen. Und so ist es, passiert es auch in Gemeinden, dass der einzelne Mensch mit seiner vielleicht konkreten Not gar keine ja, Beachtung oder Aufmerksamkeit mehr bekommt. Aber Petrus und Johannes, die durchbrechen diese Routine von Wegschauen, von Ignorieren und sagen, ich habe meine eigenen Probleme. Und sie schauen genau hin und sie sprechen diesen Bettler an. Und ich denke, das ist genau das, was wir tun müssen, wenn auch wir einen wirksamen Dienst in unserem Umfeld machen wollen. Wir müssen unsere Routine verlassen und uns den Nöten und Fragen unserer Mitmenschen zuwenden. Und die erste Herausforderung ist dabei festzustellen, wo ist meine Hilfe überhaupt gefragt? Denn nicht immer ist die Not so offensichtlich wie bei diesem Bettler. Aber wie gesagt, dazu müssen wir hingucken. Den Blick für die Menschen schärfen und dann auch vielleicht manchmal nach versteckten Hilferufen Ausschau halten. Und in unserer schnellen Zeit ist es ja schwer, sich Zeit für Mitmenschen zu nehmen und nicht einfach an ihnen vorbeizuhetzen. Auf dieser Tagung haben wir uns auch Zeit genommen, um uns einfach unsere eigenen Lebensgeschichten zu erzählen. Weil wenn wir mit Menschen eng zusammenarbeiten in einem Team, dann gibt es ganz viele Sachen, die mit reinspielen in die Persönlichkeit, wie der Mensch ist. Und wir haben uns erzählt, wie wir zum Glauben gekommen sind, wie unsere Familiensituation war, wo wir herkommen. Und dann ist es ganz interessant zu sehen, wenn manche Leute erzählen, ja, die hatten eine schwierige Zeit, die Eltern standen, war immer so auf der Kippe, bleiben sie zusammen, trennen sie sich. und wie man als Kind darunter gelitten hat und auch, ja, das, wo man merkt, okay, dann fingen die Sachen an, dass man Probleme hatte mit Essstörung, dass man Probleme hatte mit Gewalt, sich angefangen hat zu prügeln, Zorn in sich aufgestiegen ist und so verschiedene Geschichten, wo man merkt, das waren eigentlich schon Hilfeschreie, die Menschen oder die Jugendlichen damals aussenden konnten, weil sie sich einfach selber nicht helfen konnten oder die Situation nicht ändern konnten. Und nach diesen versteckten Hilferufen müssen wir auch manchmal Ausschau halten. Das ist nicht immer so offensichtlich, dass jemand kommt und sagt, ich brauche Hilfe, oder zu uns Pastoren kommt und sagt, ich brauche ein Seelsorgegespräch. Das ist ganz selten, dass sowas passiert. Die meisten muss man eigentlich mehr oder weniger ansprechen und sagen, hier, ich merke doch, da ist irgendwas bei dir, du hast dich verändert, das und das ist auf einmal nicht mehr so, und dann den Leuten nachgehen. Und wenn wir uns diese Zeit nehmen, dann werden auch so Punkte rauskommen, wo Menschen auch vielleicht unseren Rat, unsere Hilfe brauchen und auch in Anspruch nehmen. Was fällt euch auf, wenn ihr durch eure Straßen geht, hier in Rheinbach oder in der Umgebung, wo ihr wohnt? Wenn ihr mit euren Freunden, mit euren Nachbarn redet, was merkt ihr so für Nöte? Wo sind Herausforderungen, vor denen die Leute stehen? Oder eure Freunde in der Schule? Wer könnte euren Rat, vielleicht eine gute Tat oder auch einfach nur ein gutes Wort gebrauchen? Und wenn ihr euch den Herausforderungen eurer Mitmenschen stellt, also wenn ihr euch wirklich die Frage stellt, was für Probleme haben die, dann werdet ihr schnell feststellen, ich kann den meisten vielleicht gar nicht helfen. Oder ich kann auch nicht allen helfen. Manchen kann ich vielleicht helfen, aber nicht allen. Und die gute Nachricht ist, das musst du auch nicht. Wichtig ist erstmal zu erkennen, dass es eine Not gibt. Und auch Petrus und Johannes waren sich ihrer begrenzten Mittel und Möglichkeiten sehr bewusst. Und als der Gelähmte sie um Geld bittet, ja, müssen sie ihm sagen, tut mir leid, Silber und Gold haben wir nicht. Petrus wusste, was er hatte, und viel Geld, das gehörte definitiv nicht dazu. Ja, das kommt uns in den Gemeinden heutzutage irgendwie bekannt vor. Wir haben auch nicht genug Geld, um die Probleme der Welt zu lösen. Wir haben auch nicht genug Geld, um die Probleme in unserer Stadt zu lösen. Man hat vielleicht immer noch Ideen oder Pläne. Wir würden vieles gerne machen, vielen Menschen helfen, aber man kann halt immer nur das umsetzen, wofür man die Mittel hat und wofür man auch die Menschen hat. Aber Gott sei Dank ist ja Geld nicht alles. Der Lahme hatte aufgrund seiner Behinderung nicht die Möglichkeit zu arbeiten. Da er von irgendwas leben musste, blieb ihm nichts anderes als zu betteln. Und Petrus und Johannes hatten zwar kein Geld, aber dafür schenken sie ihm etwas viel Besseres. Sie schenken ihm Gesundheit, weil jetzt ist er nicht mehr von dem Geld anderer Menschen abhängig, sondern er kann für sein Auskommen selber arbeiten. Es gibt ja diesen Spruch, ne? Gib einem Hungernden einen Fisch und er wird einmal satt, lehre ihn fischen und er wird nie wieder hungern. Ja, das ist so ein bisschen das Prinzip, was hier dahinter steht. Einem anderen Menschen zu helfen, ihm in seiner Not zu begegnen, das hat nicht unbedingt immer etwas mit Geld zu tun. Petrus und Johannes gingen aufgrund ihrer Möglichkeiten einen anderen Weg, der sogar noch besser war, als Geld zu geben. Sie schenken dem Mann neue Hoffnung, eine neue Perspektive für sein Leben. Und ich denke, das sind zwei Dinge, also Hoffnung und eine Perspektive, das sind auch zwei Dinge, die in unserer Gesellschaft auch vielen Menschen fehlen und die ganz dringend nötig sind bei vielen Menschen. Und das ist auch eine Ressource, die wir von Gott, ja, als Christen von Gott geschenkt bekommen haben, die wir auch nicht unterschätzen dürfen. Gott hat uns Hoffnung geschenkt. Und diese Hoffnung, die er uns schenkt, die können wir weitergeben. Wir haben eine Perspektive auf das Leben bekommen und über das Leben hinaus. Und diese Hoffnung kann uns auch, ja, Kraft geben, auch Krisenzeiten zu überstehen und auch Mut schenken zum Durchhalten. In Kolosser 2, Vers 3 steht, in ihm, also in Christus, liegen verborgen alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis. Und deshalb haben wir mit Christus wirklich alles, was wir brauchen. Er kann durch uns alles bewirken, was er möchte. Und dazu müssen wir nur unsere Fähigkeiten, unsere begrenzten Möglichkeiten ihm zur Verfügung stellen. Wir können und müssen unsere Möglichkeiten kennen und diese dann auch einsetzen. Was hat Gott dir für Fähigkeiten geschenkt? Kannst du mal kurz überlegen. Mit was könntest du anderen Menschen helfen? Was kannst du vielleicht besser als die Leute links und rechts neben dir? Vielleicht bist du Musiker. Wir haben heute schon einige Musiker gehört. Ihr habt das gut gemacht. Kannst du andere Menschen hier im Gottesdienst mit Musik dienen? Oder du kannst es, ja, wie einige Musiker in Dresden gemacht haben, in der FEG, die haben eine Musikschule gegründet, um ja, sozial schwachen Kindern auch Musikunterricht zu einem erschwinglichen Preis anbieten zu können. Um ihnen damit auch ja, gesellschaftliche Teilhabe und auch dieses Geschenk der Musik auch zur Verfügung zu stellen. Du kannst Jugendliche fördern, ihnen über das gemeinsame Musizieren dann auch Anerkennung und Wertschätzung vermitteln. Und das ist nur der Bereich, sag mal, Musik. Das kann man in allen Bereichen machen. Deswegen ja, möchte ich euch ermutigen, werdet kreativ, lasst euch was einfallen. Und das ist egal, ob du an Autos schraubst, Finanzen verwaltest, in irgendeiner Behörde arbeitest oder im Kindergarten. Du kannst dich mit deinen Gaben und mit dem, was Gott dir geschenkt hat, für andere Menschen einsetzen. Was kannst du anderen Gutes tun, anderen helfen, um sie aufzumuntern oder weiterzubringen? Nimm das einfach mal mit in die Woche. Aber es darf nicht dabei stehen bleiben, dass man da so darüber nachdenkt, man könnte, man sollte, sondern man muss irgendwann auch den Schritt machen und die Initiative ergreifen. Petrus und Johannes, sie kannten die Not, kannten ihre Möglichkeiten, ja, und sie wussten auch, wie sie helfen können. Aber sie mussten letztlich auch die Initiative ergreifen, alte Verhaltensmuster durchbrechen, stehen bleiben, den Mann ansprechen und ja, nicht weiter an ihm vorbeigehen. Und vielleicht fallen uns jetzt so zwei, drei Sachen ein, wo wir öfter mal an Sachen vorbeigehen. Wo wir auch sagen könnten, okay, ich kenne die Not, ich weiß auch, wie man dem helfen könnte. Ich hätte sogar auch ein, zwei Möglichkeiten, ihm zu helfen. Aber bis jetzt bin ich immer dran vorbeigegangen. Bis jetzt habe ich nie reagiert. Wo ist es vielleicht bei uns an der Zeit, eine Routine zu zerschlagen? Und ganz interessant finde ich, dass Petrus ihn nicht nur auffordert, aufzustehen, sondern dass er selber ja wirklich Hand anlegt. Vers 7. Und er ergriff ihn bei der rechten Hand, richtete ihn auf. Da wurden sogleich seine Füße und seine Knöchel fest. Also erst nachdem er wirklich selber Hand angelegt hat, nachdem er sich selber die Finger schmutzig gemacht hat, greift Gott ein und schenkt das Wunder. Das ist vielleicht auch so ein kleiner Hinweis an uns. Nehmt zuerst eure Verantwortung wahr, tut das, was in eurer Macht steht, und dann wird Gott das Wunder tun. Also das tun, was ihr nicht tun könnt. Wir wollen ja immer ganz große Sachen machen und wir sind immer so begeistert, wenn wir von Missionaren oder anderen Leuten hören, was Gott in ihren Gemeinden oder so tut und dass auch immer so große Sachen daraus entstehen und man fragt, ja, warum ist das bei uns alles nicht so oder keine Ahnung. Es geht mir zumindest immer noch so, auch wenn ich jetzt in Bonn in einer der größten FEGs bin, frage ich mich trotzdem, warum ist das nicht bei uns wie woanders, sag ich mal. Ne? Und ich denke, das ist genau unsere Verantwortung, ist das zu tun, was wir tun können. Und Gottes Verantwortung ist dann, das Wunder zu tun. Genau wie das auch in diesem Fall ja, passiert ist. Unsere Aufgabe ist es, unsere Gaben einzusetzen und Gott zu vertrauen, dass er eingreifen wird. Und die Folge war, die Menschen laufen zusammen und die wollen von Petrus und Johannes wissen, was ist da los. Und nachdem gehandelt wurde, ist es jetzt auch Zeit, ja, Worte zu benutzen. Denn wer anderen dient, der verdient sich dadurch auch gehört zu werden. Das gute Werk, also der Dienst an den Menschen, er steht dabei an erster Stelle. Er ebnet sozusagen den Weg zu den Menschen. Er baut ja, Vorurteile ab, vielleicht auch Widerstände, sodass die Botschaft wirklich mit an das Herz der Menschen kommen kann. Es ist nicht so, dass da jemand kommt und den Leuten irgendwas an den Kopf knallt, verbal, und sagt, das und das und das, so ist es, und nimm's oder friss oder stirb. Nein, die Menschen gehen zu den Menschen hin, sie dienen ihnen und verdienen sich sozusagen, gehört zu werden. Das war bei Jesu Dienst so, und das sieht man auch hier wieder. Auf die Handlung der Apostel folgt die Reaktion des Volkes, sie kommen zusammengelaufen, und Petrus und Johannes haben die volle Aufmerksamkeit. Und dieses Prinzip, man verdient sich Aufmerksamkeit oder Öffentlichkeit durch gute Werke, das haben auch ganz viele Firmen mittlerweile erkannt. Es gibt diese Corporate Social Responsibility Programme und so weiter. Die machen ganz viele karitative Veranstaltungen und spenden auch immer ganz groß mit so ganz großen Überweisungsträgern, wo dann so kleine Nummern draufstehen, aber immer Foto in der Zeitung und so weiter. Und sie machen alles, um in die Zeitung zu kommen, um irgendwie auch in diese positive Ecke zu rutschen. Und manche, denke ich, machen das auch wirklich nur, um in die Zeitung zu kommen, um Aufmerksamkeit zu bekommen. Aber genau diese Motivation, so, wir wollen Aufmerksamkeit, wir wollen beklatscht werden, das ist eine falsche Motivation. Ja? Die Motivation von Christen sollte eine andere sein. Jesus hat in seiner Bergpredigt gesagt, in Matthäus 5, Vers 16, so lasst euer Licht leuchten vor den Menschen, damit sie eure gute Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Also nicht euch preisen, ne? Sondern euren Vater im Himmel preisen. Petrus und Johannes haben dem Mann nicht geholfen, um selber beklatscht zu werden, um selber Aufmerksamkeit zu bekommen. Ihr Ziel war es nicht, auch nicht in erster Linie, um eine gute Plattform zum Predigen zu bekommen. Dazu wären andere Möglichkeiten vielleicht noch besser geeignet. Nein, ihr Anliegen war wirklich, diesem Mann in seiner Notsituation zu helfen. Und dass die Menschen dann zusammengelaufen sind, das war einfach nur eine Folge daraus. Und so, denke ich auch, muss auch unsere Motivation beim Handeln und Reden immer die Liebe zu den Menschen sein. Nicht, dass wir ihnen irgendwas verkaufen wollen oder irgendwas aufdrücken wollen. Weil alles andere wäre nur zweckmäßig und damit würde man das Ziel verfehlen und auch seine Autorität letzten Endes verspielen. Petrus und Johannes nutzen die Aufmerksamkeit, aber nicht, um sich selber irgendwie darzustellen, sondern auf Jesus hinzuweisen. Sie erklären dem Volk das Evangelium und knüpfen dabei an die Lebensrealität der Menschen an. Sie beantworten ihre Fragen und sie lenken ihren Blick auf Jesus. Und das, denke ich, ist genau das, wofür auch wir da sind, was unsere Aufgabe ist. Paulus fordert uns auf in Kolosser 3, Vers 17. Und alles, was ihr tut, mit Worten oder Werken, wieder dieses Doppelte, das tut alles im Namen des Herrn Jesu und dankt Gott dem Vater durch ihn. Das heißt, unsere Worte und unsere Werke sollen Hinweisschilder sein auf Gott. Und wie der Gelähmte aus der Geschichte sollen auch Menschen anfangen, ja, Gott zu loben. Das soll das Ziel sein von unserem Handeln und von unserem Reden. Unsere Worte, unsere Taten, unser ganzes Leben soll zu den Menschen sprechen und in einem Ton auf Jesus hinweisen. Nicht unsere Werke dahin, unsere Worte dahin und dann keiner weiß mehr, wo es lang geht. Nein, wir sollen auf Jesus hinweisen. Aber selbst unsere guten Taten, unsere guten Worte, auch wenn sie auf Jesus hinweisen, die werden nicht immer allen passen. Auch wenn man sich anstrengt, um gute Sachen zu machen, das wird nicht jeder wird das gut finden. Bei Johannes und Petrus war das ähnlich. Nach dieser Predigt, die sie gehalten haben, werden sie gefangen genommen, abgeführt und ausgepeitscht. Wofür, fragt man sich. Dafür, dass sie einem Mann, der immer nur betteln konnte, dass sie ihm geholfen haben? Ja, den Leuten damals hat es nicht gepasst, wie sie aufgetreten sind. Und der Hinweis auf Jesus war auch nicht unbedingt der beste. Und genauso kann es auch uns geschehen, dass Menschen nicht damit einverstanden sind, was wir tun, auch wenn wir anderen Menschen damit helfen. Und es kann auch sein, dass ihnen nicht passt, was wir so reden, wenn wir von Jesus reden. Zwei Mitstudentinnen von meinem Bruder, mit denen er immer im Auto hin und her gefahren ist, zu seiner Ausbildungsstätte, die hatten auch ein ganz großes Herz für Menschen gehabt. Und auch vor allen Dingen für Menschen, denen es schlecht ging und die auch mit Armut und mit schlechter Gesundheitsversorgung leben mussten. Und sie haben sich dann entschieden, ein sozialdiakonisches Praktikum zu machen, um einfach mal 3 Monate einen Einsatz zu machen, um Leuten wirklich praktisch zu helfen. Und sie sind in den Jemen gefahren, in ein Krankenhaus in Saada, um dort auch ihren Glauben in der Praxis umzusetzen, um bedürftigen Menschen wirklich zu helfen. Und das hat aber auch nicht allen gepasst. Die waren da zusammen mit auch einem Ärzte-Ehepaar. Und ging durch die Medien vor einigen Jahren, dann wurden sie, das Ärzte-Ehepaar und sie auch, entführt. Und diese Rita und Anita wurden ermordet. Und die Familie Henschel, das kam jetzt vor, ich glaube, letzte Woche oder so wieder durch die Medien, das gab jetzt sozusagen die offizielle Todesbestätigung, dass sie dort auch infolge der Entführung und Verschleppung da verstorben sind. Das war für mich auch ein prägendes Erlebnis, weil ich halt sowohl beide Seiten kannte, sowohl die Mädels, die dort waren, als auch die Familie Henschel. Der Bruder von der Frau war bei uns in Radebeul auch ein Pastor, also ein Kollege da im kleinen Kreis. Und man hat das so eng mitverfolgt. Und das war einfach so schockierend, dass man sagt, die kommen doch nur zum Helfen. Wieso machen Menschen sowas? Und man konnte das einfach nicht verstehen. Und ja, uns Menschen in Deutschland betrifft das oft nicht, weil wir hier in Deutschland in Frieden leben können. Aber vielen Christen in anderen Gegenden der Welt, die haben gerade mit diesen Problemen zu kämpfen. Vor allem, wenn man jetzt in Richtung Syrien und Irak und so weiter schaut. Aber so wie diese Familie und die Mädels ihr Leben gelassen haben, um für die Menschen im Jemen, um ihnen zu dienen, das finde ich so ein gutes Beispiel auch, was Jesus am Kreuz getan hat, dass er auch sein Leben gegeben hat, um uns zu dienen. Er kam, um zu helfen, und er wurde dafür umgebracht. Und seine Liebe und Treue zu uns kommt auch, denke ich, nirgendwo besser zum Ausdruck als am Kreuz. Am Kreuz hat Jesus das erfüllt, was er uns versprochen hat. Er hat unsere Schuld weggenommen, er hat dafür gesorgt, dass wir in Gemeinschaft mit Gott treten können, dass wir Beziehungen mit ihm haben können. Und obwohl der Weg ans Kreuz für Jesus auch schwer war und er seinen Vater bat, dass dieser Kelch an ihm vorübergehen möchte, blieb er treu. Er lebte die Liebe und er löste sein Versprechen auch ein. Und das, dieses große Versprechen und diese neue Beziehung, die wollen wir auch heute Abend mal feiern. Und wir wollen uns daran erinnern, was Jesus für uns getan hat. Er hat uns vorgemacht, wie man ein vorbildliches Leben führt. Und er wurde ernst genommen, weil einfach das, was er geredet hat und das, wie er gelebt hat, auch übereinander gepasst haben. Sein Leben und Reden war deckungsgleich. Und darin ist Jesus unser unangefochtenes Vorbild. Und ihm wollen wir nacheifern. Amen.